Hallo, Chain Ring voll.
Ja. Hey, Fresse, ich muss auch noch etwas sagen. Es hat nicht so gut getönt voll.
Oval Chain Ring, baby.
Oval Chain Ring, Folge Nummer 91. Herzlich willkommen zurück. Ciao, Romano. Come stai?
Ciao, Kilian. Ja, hä? Herzlich buonasera. Salute a tutti. Wir haben Giro auf dem Programm. Grosse Preview.
Riesige.
Riesig. Also, es könnte vielleicht in dieser Folge ein bisschen länger gehen. Mm-hmm. Möglicherweise. Wir probieren das natürlich wie immer kurz zu halten, wenn wir es so gerne machen. Aber ja, wenn es halt die ein oder andere Minute mehr gibt, hinten raus, sei es uns verziehen.
Genau, also 3 Wochen wird er nicht gehen, der Podcast, aber wir nennen uns die Zeit, die es auch braucht, oder? Für die erste grosse Landesrundfahrt, die erste Grand Tour von dem Jahr. Ja. Zuerst aber, wenn wir noch ein bisschen zurückschauen auf einen Frühling, auf einen sehr spannenden Frühling, der zu Ende gegangen ist mit einem eher langweiligen Liège-Bastogne-Liège. Kann man das sagen?
Ja, machen wir eigentlich. Also, es ist so rausgekommen, wie man es denkt. Voilà,
wie man es befürchtet hat, muss man fast sagen.
Eigentlich auch schon diskutiert haben, La Redoute. Ähnlich
wie letztes Jahr?
Ja, ähnlich wie letztes Jahr. Es war, sagen wir mal, bis dahin vielleicht noch ein bisschen Spannung rum. Kommt ein Van der Poel zurück, kommt ein Pidcock zurück, wo nach dem Sturz dort der Van der Poel zurückgebunden worden ist. Minuten oder eineinhalb Minuten sogar Rückstand gehabt auf das Hauptfeld. Pidcock defekt, auch Zeit verloren, ist noch in der Van der Poel-Gruppe gelandet. Dort war mehr Spannung. Kommen die Leute wieder dorthin? Und sie haben es geschafft. Auf 2 unterschiedliche Arten und Weisen. Ja, wo der Tom Pidcock sicher ein bisschen mehr Kraft investiert oder Körner investiert hat als Mathieu Van der Poel.
Boah! Wieso meinst du jetzt?
Ja, ein bisschen mehr schon. Ja, geil, er hat probiert, im Anstieg eigentlich quasi schon ein bisschen herzugehen. Plus weniger, sagen wir mal, weniger Helfer dabei gehabt. Und das Auto von Bahrain hat, glaube ich, auch noch ein bisschen geholfen.
Ist das so?
Ja.
Nicht mitbekommen?
Ja, das irgendwann ist plötzlich die Gruppe von Van der Poel huere schnell näher gekommen. Hinter dem Auto.
Aber der ist auch sehr tief, gell?
Ja, natürlich.
Aber eben, schlussendlich ist jetzt schon die Frage, eben, wir können nie abschließend klären, wie viel Energie es gekostet hat. Mhm. Am Ende des Tages wird aber der Mathieu Van der Poel Dritte. Die Frage ist, sind wir jetzt schleuer, ob er das Rennen jährlich wird können gewinnen oder nicht?
Ja, wenn du schaust, wie der dritte Platz stand, ist irgendwie halt schon eher durch das, dass die dort quasi La Redoute weggekommen sind, von ihm auch, die halt taktische Spiele wieder angefangen zu spielen, das Tempo wird langsamer und so weiter und so fort, und durch das kommt er wieder her. Und im Sprint ist ja klar, dass jetzt Leute wie halt all die dort vorher halt dabei gewesen sind, die gut über die Höhe reinkommen, im Sprint einfach gegen den Van der Poel keine Chance haben. Und wenn das etwas anders spielt, also im Stand jetzt sehe ich es noch nicht, dass er das gewinnen wird. Vor allem nicht, wenn ein Pogacar am Start ist oder ein Evenepoel am Start ist oder sei es eine andere. Oder? Also, ja.
Ja, aber die machen natürlich schon einen total starken Eindruck im Moment oder in den letzten 2 Jahren. Was man sicher auch noch muss sagen, ist, dass halt nicht nur er einen Haufen Kraft verbraucht hat, sondern auch sein Team, oder? Um ihn wieder herzuführen. Und die haben am Schluss vielleicht unter Umständen auch gefällt. Oder? Ich denke, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ein Kra Andersen oder ein Quinten Hermanns unter anderen Umständen ihm über den Hoger reinkommt am Schluss. Und es dann vielleicht am Schluss noch, dass er vielleicht noch Minimum einen hat, der etwas könnte machen könnte, oder?
Ja, natürlich, ja. Was aber schon ist, ich glaube, die Zeit, La Redoute wird er schon amigs verlieren auf jetzt da die, ja, Bergfahrer oder die Pancheure über die Hügel rein. Ich glaube, da wird er nie gross oder nie gut mitkommen können.
Oder er muss sicher nie der Schnellste sein dort drauf. Ja. Was ich aber, also das ist jetzt ein Detail, aber es ist mir aufgefallen, er ist ja nicht nur eine Maschine, sondern vielfach auch ein kleiner Fuchs zwischen den Ohren. Mhm. Und der Sprint am Schluss, das ist für mich genau so, musst du einen Sprint an so einem Rennen aus so einer Gruppe fahren, und zwar von vorne. Weil das siehst du so manchmal, oder? Wenn du vielleicht dich jetzt auf einen Fahrer fokussierst, sei es jetzt einer vom Team Tudor Pro Cycling, vom zum Beispiel der Mark Hirsch, schaust, das siehst du so viel, dass bei so Sprints aus so Gruppen, nach so langen Rennen, nein, es gibt einfach, wie soll ich sagen, wenn du hinten bist, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass du eingeklemmt wirst. Weil es gibt nach so einer langen Strecke, in so einer Gruppengröße einfach zu wenig Fahrer, die da irgendwie noch wegtatschen
können. Es gibt keine Organisation.
Ja, nein, aber einfach auch, es gibt keine Lücken. Weißt, ja. Es sind vielleicht, ich sage jetzt leistungsmässig im Sprint, alle innerhalb von 10%.
Ja.
Und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit gross, wenn du irgendwie aus einer dritten Reihe musst einen Sprint anziehen musst, dass du gar nie vorkommst. Und der Van der Poel, Cleverinner, ist von vorne gefahren und der Sprint schlussendlich auch klar knapp, aber hat nicht gewonnen.
Ja, es geht aber wahrscheinlich einfacher von der Hand, den Sprint so von vorne zu fahren, wenn du weißt, was für Leute um dich herum hast.
Absolut.
Also weißt, wenn du das Wissen hast, hey, denen bin ich eigentlich in dieser Disziplin wirklich überlegen, dann habe ich mehr Power dabei. Fällt es einfacher, von vorne zu fahren, wenn da nur schon, wie gesagt, ein Van Aert oder so mitkommt in so einer Gruppe, glaube nicht, dass er nicht von vorne fährt.
Auch nicht so krass, oder nicht, ja. Denke ich auch.
Sicher jemand, der vordere Positionen hat, aber nicht ganz so weit vorne.
Ja. Viert, Roman, wird ein Mann, der diesen Frühling geprägt hat, der Nielsen Paulus vom 2024.
Ja.
Nicht, was er ein bisschen letztes Jahr war, war der Maxim van Kils dieses Jahr. Er wird fünfte von Ardèche, dritte von Rom, wird dritte Strade Bianche, siebte Mailand Sanremo, wird noch zweite beim Gran Premio Miguel Indurain, 20. Amstel, dritte Flash Wallon, vierte Lüttich und jetzt am Wochenende gerade wieder dritte geworden, der Lotto Famen Ardennes Classic. Und hat sagen schon 1680 UCI-Punkte geholt.
Ja, das ist der Mann vom Frühling, glaube ich, über das Ganze gesehen. Er ist sozusagen das, was Team Decathlon Agedeuser als Team ist, ist er als Einzelperson, also Einzelfahrer. Und das ist ja extrem stark. Ist er da. Ja, wieso? Also, aus Mühe kannst du das nicht fast sagen, aber, aber gleich irgendwie gerade so. So stark hätten wir jetzt schon niemand erwartet.
Ist letztes Jahr schon 7. Amstel, 8. Flash, 11. Lüttich geworden, aber hat nochmal einen riesen Gump gemacht.
Mhm.
Ein Gump auf extrem hohem Niveau bereits, oder?
Ja, extrem hoch. Also, Chapeau.
Das Frauenrennen, dort habe ich noch, dort ist mir noch etwas aufgefallen.
Ich bin gespannt.
Ist dir auch etwas aufgefallen?
Also, mir ist aufgefallen, dass Demi Vollering den Sprint einfach viel zu spät
gemacht hat. Nein, ja, für mich ist das, es ist, ich will genau auf das raus, es ist, wenn du so gut wirst oder so gut bist, hast du irgendwann als Athlet mal die Phase, wo du nicht mehr trennen einfach willst gewinnen, sondern vielleicht auf eine gewisse Art willst gewinnen. Einfach auch vielleicht, wo sich eine gewisse Arroganz einschleicht. Yeah. Ich habe es schon gedacht, in der Situation, wo die Longoborghini angreift und sieht noch die von IF am Hinterrad.
Und der sagt, sie soll doch fahren.
Ja, oder? Wo sie einfach sich, weißt, wie soll ich sagen, selber tut ausschalten, weil sie irgendwie etwas extrem Cleveres machen will, was einfach überhaupt gar nicht nötig ist.
Ja.
Und im Sprint am Schluss genau, weißt, irgendwie einen auf cool machen hinten, statt einfach das machen, was du musst machen, vielleicht ein bisschen weiter führen, vielleicht ein bisschen früher in den Wind gehen, statt einfach das Gefühl haben, du sprintest jetzt alle so
etwas souverän
runter. Ja,
wenn das 10 Meter mehr gegangen wäre, hat sie gewonnen. Und da habe ich auch gedacht, hey, beim Schauen, dachte, jetzt musst du gehen. Und es passiert nichts, es wird noch ein bisschen gewartet, Ja, es ist ein bisschen.
Es ist ja so, eben, vielleicht jetzt gerade noch, weißt du, grossen Vertrag unterschrieben mit einem neuen Team, Nike-Athletin geworden, wobei ich heute immer noch gerne wissen, ob jetzt das Nike Holland ist oder Nike International. Wenn es Nike International ist, für sich also ein guter Besen.
Ja.
Aber
ein guter,
Nein, aber weißt du, was ich meine? Ja. Es ist einfach irgendwo vielleicht jetzt alles ein bisschen zu gut gegangen im letzten Jahr.
Ja, ich.
Und das hat sich ein bisschen gezeigt.
Es hat ein bisschen die Schärfe im Rennen gefehlt.
Ja.
Noch durch. Es sind noch Frage: Canyon SRAM, hätte es anders können spielen
können?
Schwierig, oder?
Ich finde, jetzt sind es ziemlich. Also sind die beiden nicht die schnellsten?
Ja, aber sie haben es gut probiert, glaube ich.
Ja.
Wären wir Schweizer nicht dran gewesen, haben ein Monument. Wenn es gut spielt.
Ja.
So die anderen plötzlich hinten anschauen und niemand will die Führungsarbeit machen. Aber Longoborghini hat eigentlich souverän alles immer zugefahren.
Aber am Schluss habe ich gewonnen. Es ist Grace Brown, der am Schluss gewinnt. Es war ein bisschen der Matt Heyman damals, Paris-Roubaix, nicht?
Weißt du, also es ist ja der Kreisel dort noch zu weit. Also
ja, genau.
Der nicht sauber verwischt, oder?
Der Matt Heyman ist doch dort damals beim Carrefour de l'Arbre, wo er vom Ian Stannard, weißt du noch, aus der Straße gecheckt worden ist, hier lieber. Auch alle schon denken, oh, jetzt ist es vorbei, er ist nochmal hergekommen. Und Bieren genau das Gleiche. Am Schluss Sprint souverän gewonnen.
Aber ich muss sagen, das war spannend zum Schauen, das Frauenrennen, also der Teil.
Absolut,
wirklich, da ist etwas gegangen. Es ist schon, im Moment geht es so Rennen, wenn jetzt Van der Poel, Pogacar am Start sind, sind die Frauenrennen einiges spannender zum Schauen als die Männerrennen, weil es halt einfach ein bisschen früher fertig ist.
Ja, aber eben, Ruben haben wir auch schon diskutiert, da war viel abwesend, beziehungsweise Ehrlich? Viel auch eben. Krank oder nicht in Bestform.
Also es bezieht sich jetzt gerade mal auf das Jahr, Ruben Frauen auch, oder? Genau. Sechser Sprint im Velodrom, willst du noch mehr?
Voilà.
Aber ja, dann jetzt den Frühling abschließen und bewegen uns von Belgien, Frankreich, vom Norden, aus der Kühle ein bisschen, über Tramondi, wo es auch noch geschifft hat. Richtung Italien.
Ja, wo ja das Wetter, glaube ich, sehr besser werden, so wie ich gesehen habe.
Ich hoffe jetzt mal nicht, dass es so, ja, so wird wie letztes Jahr.
Voilà. Nein, Giro d'Italia, Roman, zu der Strecke. Start in der Region Turin.
Ja.
Es geht gerade los, schon mit eigentlich sehr hügeligen ersten Etappe.
Kann man das ein bisschen als Highlights rausgeschrieben? Die ersten zwei Etappen?
Ja, die erste, einfach so ein bisschen Pogacar all over it, nicht? Die zweite bereits, die erste Bergankunft, total zähle ich 6 hügelige Etappen. Eine davon ist noch Gravel-Etappe, 8 Bergetappen davon, das wird dir gefallen, 7 Bergankünfte, 6 Sprintetappen plus noch das Zeitfahren von 31 km. Königsetappe, weiß nicht, wie du das siehst.
2 Zeitfahren.
Hat es 2?
Ja. 40 und 30
also
Kilometer.
Also geh, schau jetzt.
Ja.
Nice, passt. Mhm. Dann habe ich aber in dem Fall noch...
Du hast ja noch eine Bergetappe dazu gespielt.
Eine Hügelige habe ich wahrscheinlich zu viel.
Weil ich bin bei 8 Hügelige am 5 Bergetappe und 6 flach.
Gut, ich habe für mich ist Bergetappe, habe ich dort schon die hohen Bergankünfte, habe ich schon immer grosszügig als Bergetappe eingestuft.
Ich habe mich da an der Giro d'Italia Homepage ein bisschen orientiert und dort sind natürlich zum Teil auch hügelige Etappen drin, wo du so denkst, boah, schon nicht ohne, ja.
Ja, aber eben Königsetappe, Etappe 15 nach Livigno, die hat sie sich 5700 Höhenmeter.
Die ist...
Da geht es ja zu Livigno sogar noch ein bisschen weiter.
Ja, Motolino. Ja. Das ist auch eines meiner Highlights, die ich mir rausgestrichen habe. Aber so die richtig, so, sag jetzt mal, die groben Berge, die groben Geschütze, die kommen schon erst in den letzten Wochen.
Ja, es ist ein klassischer Giro. Ein bisschen, ja. Einfach der Anfang, ich finde, dass er so eine Sprintetappe hat. Hä?
Ja gut, ja und nein.
Ich bin froh, geht es nicht mehr Zeitfahren los. Da ist ja meine Meinung dazu bekannt.
Das diskutieren wir sie ja nicht mehr voilà. Gross. Ich finde das echt gut, wie letztes Jahr Tour de France in Baskenland gestartet ist.
Ja.
Hat ja einen ähnlichen Charakter gehabt von den Etappen her.
Ist fast noch härter da, nicht?
Ja, das ist... Der erste Tag ist doch so ein bisschen, aber das Hügelige und im zweiten gibt es dann die Bergankunft. Es verspricht einfach zum Start gerade ein Spektakel. Und das finde ich, ja, ich finde es gut. Es gibt so einen guten Startschuss und nachher kann man ja den tiptop quasi flach Richtung Ligurien runter und dort mal die eine oder andere Sprint. Ja, im Vergleich flach.
Nein,
die eine oder andere Sprintankunft machen. Also, ja, ich bin Fan von dem. Und es sind ja nicht lange. Wir haben keine lange Etappe am Anfang. 140, 160 Kilometer. Das finde ich eine sehr gute Entwicklung.
Ja, ja, es braucht beides. Aber die erste eben geht los. Vierte Kategorie, dritte Kategorie, zweite Kategorie. Dann noch ein Kicker vor dem Ziel und dann eigentlich 3 Kilometer bergab Richtung Ziel. Und die zweite, dritte Kategorie und erste Kategorie Zielankunft. Bergankunft, 11,8 km mit 6,1%, also nicht ohne. Und,
eben, wenn du aufs Dings willst gehen, wenn du aufs Gesamtklassement willst gehen, musst du halt einfach die erste Etappe musst schon parat sein. Es gibt da nicht wirklich eine Rolle.
Voilà. Und dann, eben, ich denke, jetzt, also die dritte, das könnte auch eine spannende Sache werden im Finale. Eine Sache vielleicht für Puncher. Binyam Girmay zum Beispiel.
Ja.
Könnte etwas sein.
Vielleicht.
Hä?
Ja, so der eine. Hat sicher seine Chancen. Aber also, da hast du ja dann noch den einen oder anderen drin. Da gibt es mal auch Matteo Trentin, wenn es um so etwas geht.
Da Marius Meyerhofer.
Die jüngere
Version. Und der
Version. Redet gut drüber. Schon? Ja. Würde schon sagen. Aber das sind sicher Sprinter gefordert, die ein bisschen höhenmeterfest
sind. Caden Groves.
Ja, definitiv. Olaf Kohl, denke da kommt er da drauf. Da drüber. Oder dort rauf. Jonathan Milan auch. Das ist Italien, der wird motiviert sein bei seinen Haarspitzen.
Lawrence Pithy.
Ja. Uff. Uff. Ja, gut, jetzt greifen wir schon ein
bisschen. Voilà, ja. Nein, aber noch 6 Etappen, bin ich sicher auch sehr gespannt. Das ist eben die mit den Gravel-Abschnitt drin. Ja, der eine ist relativ lang, hat auch noch einen schönen Kicker drin. Was haben wir da? Der ist etwa, der ist fast 12 Kilometer lang, der erste. Der zweite vielleicht noch mal 5. Aber allgemein sehr hügelige Etappe. Ja, 175 Kilometer lang. Dort gibt es sicher auch den einen oder anderen Gesamtklassementfahrer, der weniger Freude hat, wenn er so etwas sieht. Okay. Als erste Zeitfahren, Etappe 7. Das, was ich verpasst habe. Roman, danke vielmals an dieser Stelle.
Schon recht, 40 Kilometer ist doch
gut. 40 Kilometer ist wirklich die Bergankunft, die ich drinnen hatte. Gerade am Schluss
das ist aber,
leicht darauf.
Aber ja, nicht nur leicht.
Also eben, 1,3 Kilometer, 10,7%. Und dann ist er noch nicht fertig.
Ja, aber das ist auf einmal der erste Kick.
Voilà.
Ja, das ist vor allem am Schluss 250 Kilometer sind es plus minus im Ganzen. Und die ersten 1,3 Kilometer.
Ich habe 400 Höhenmeter.
Schon?
Mal schaust
du. Ich bin auf der Giro.
Ja, das kannst du doch nicht. Das ist es.
Ja. Ja.
Du. Nie den Italiener trauen.
Ich schon. Ich habe dafür auch 11,8%.
Sogar? Ah, das mache ich jetzt, das dann wieder. Ja,
das sind dann wieder grosszügig, wenn es um die Prozent geht.
Spektakel pur.
Ja, es ändert ja nicht am Charakter. Also es ist einfach, gerade der erste Teil, die ersten 1,3 Kilometer sind einfach brutal steil.
Na Roman, Etappe 9 freue ich mich extrem drauf. Alezzano auf Neapel, 260 Kilometer. Und am Schluss ein Haufen kleine, kurze, knackige Anstieg, nicht?
Ja, ich muss jetzt auch ein schlaues Profil aufmachen.
Das Profil, das dazu einlädt, das Rennen hart zu machen. Nicht allzu harte Aufstieg, aber es wird etwas gehen im Finale.
Ja, aber es könnte aber auch so eine Etappe sein, wo vielleicht einmal eine Fluchtgruppe durchkommt.
Ja,
ja, Fluchtgruppe,
in den neunten Etappen, wieso grundsätzlich
gute
nicht?
Gute Zusammensetzung hat, gut rollt und so der eine oder andere Puncheur drin ist.
Aber das schreit jetzt für mich nach Caden Groves da.
Schon?
Ja.
Ja, ja. Könnte aber auch jemand sein, so ein bisschen Thomas de Kendeske wegfahrt, oder? Who knows?
Wer?
Und nachher, Etappe 10, ist wieder etwas für mich.
Bergankunft.
Sehr strenge Bergankunft. Pompeji geht es weg auf Cusano Mutri. Nur 136,5 Kilometer. Auch ganz nach meinem Gusto. Das heisst, es geht von Anfang an los und es geht schnell durch.
Könnte auch wieder heißer sein für die Sprinter.
Ja, dass sie den Timecut nicht schaffen. Voilà.
Wenn es so kurz ist, lässt das ein bisschen weniger Zeit.
Ja, definitiv. Aber das ist so eine, die habe ich mir ein bisschen rausgestrichen wieder. Weil das sicher auch rein auf das Gesamtklassement wahrscheinlich so ein Tag ist, wo sich die ausgestrichen haben, um, wenn es gut dabei haben, Differenzen zu machen. So eine Bergankunft und oben raus doch, ja, sicher steil genug.
Dann haben wir Etappe 13, das nächste Zeitfahren, Boden eben flach. Etappe 14 ist das nächste Zeitfahren, gleich immer noch
Boden eben flach. Sagen, 13 habe ich mir noch rausgeschrieben, das ist eine typische Giro-Etappe in der Nähe von der Adriaküste.
Ja, genau.
Eben flach.
Riccione
Riccione ist mir etwa die mal. Das ist ja das ist ein
bisschen auf Schweizer in der Ferien.
Ja, Riccione, Rimini, Cesenatico, das ist alles am gleichen Kuchen dort.
Aber 200 Höhenmeter. Ja. 180 Kilometer, das kannst du in der Schweiz nicht machen.
So. Aber Putz, eben flach. Aber für mich so eine Etappe, die gehört einfach im Giro dazu.
Voilà. Timmerlier, sage ich jetzt schon.
Ja. Ja. Wenn er noch dabei ist.
Ja.
Ja, weiß er nie.
Etappe 14, ich sehe das nächste Zeitfahren. Auch das Boden eben flach, 31 Kilometer, 242 Höhenmeter.
Das ist schier bergab gewisse Stellen.
Voilà.
Also sie kompensieren das wahrscheinlich, was im ersten Zeitfahren bergauf gefahren sind, probieren es so ein bisschen.
Pippo Ganna.
Ja.
Sagen wir jetzt schon. Nach Königsetappe, Etappe 15 Richtung Livigno. Eben, das Livigno nochmal ein bisschen hoch. Es hat fährt mit einer dritten Kategorie-Steigung, zwei Kategorie, erste Kategorie. Total 5700 Höhenmeter auf
Mortirolo
222 Kilometer auch noch. Also das ist
hinten
jetzt easy.
Gestartet wird der Giro mit eher kurzen Etappe, aber da hinten raus ist noch die
eine
oder andere.
Es ist richtig Giro, nicht? Es ist richtig
auch,
Giro.
Auch Etappe 16, klar. Ja. Man startet das Livigno und fährt den Stelvio relativ früh im Vergleich. Und gehe nach Santa Cristina in Gröden, Bergankunft wieder. Aber das sind auch wieder 210 Kilometer.
Also ja.
Back to back, 200k plus Etappen in den Alpen ist nicht ohne. Also da ganz noch mal richtig Gas. Das sind die Tage, wo man muss vor dem Fernseher hocken.
Ja, einfach jeden Tag. Aber geht es weiter mit der nächsten Bergetappe, Etappe 17, Etappe 18. Das wird wieder etwas sein für die Sprinter, für die, die noch dabei sind.
Das ist so schön, so das Laufen lassen, richtig Ebene. Oder?
Voilà, ja. Etappe 18, Richtung Padova, Heimatort von Alberto Dainese, der Mann, der all seine drei Grand Tour-Etappen in der dritten Woche gewonnen hat. Einfach, dass wir es gesagt haben. Und nach Etappe 19, sicher auch nochmal eine heisse Sache mit, ja, ah doch, 3200 Höhenmeter.
Ja.
Und dann freue ich mich auch sehr auf die Etappe 20, wo sie eigentlich zweimal den Monte Grappa machen. Ja. Das ist ein harter Aufstieg, 18,2 Kilometer, 8,1% im Schnitt. Und nach der Abfahrt machen sie ihn gerade nochmal.
Mhm.
Also das ist wirklich eine schöne Gegend dort, kann ich es sehr empfehlen.
Grappa, zum schauen. Grappa
ist auch empfehlen. Nicht allzu weit weg. Also,
ja, könnte man vielleicht noch ein Reischen machen.
Absolut. Ja, aber das wird
ja 4300 Höhenmeter.
Ja. Und auch was ich immer spannend finde, aber keine Bergankunft, das lässt vielleicht noch ein bisschen taktische Möglichkeiten dazu, aber ja. Das wird sicher noch mal etwas, wo vor allem, sich die Stärksten werden durchsetzen.
Es hat eine Abfahrt, jetzt noch mal so kurz einen kleinen Gegenanstieg drin.
Ja, zwischen.
Ja.
Ja. Das ist eine typische Aussage von Leuten, die nur das Profil anschauen.
Ja, logisch.
Genau. Nein, aber da wird sicher auch noch mal, also da freue ich mich extrem drauf. Und dann auch die letzte Etappe in Rom. 127 Kilometer, Stadtkurs. Das ist
für die Fernsehbilder.
Ich hoffe, es wird trocken sein. Haben wir auch schon gerade zu Rom, oder? Auf diesen Besetzungssteinen, die sehr rutschig werden, wenn sie mal ein nass sind.
Und generell in Italien, wenn es mal nass wird, voilà. Ist es rutschig.
Mark Cavendish wird die Etappe nicht mehr gewinnen. Nein. Er ist nicht dabei. Roman, ich habe für GC-Anwärter das mal ein bisschen anderes Verfahren gewählt. Und zwar habe ich, also wir haben es auch schon so gemacht. Ich habe eine Pyramide gemacht mit verschiedenen Stufen.
Ja.
Je höher als bist, desto grösser ist die Chance in meinen Augen, dass du das Teil gewünscht.
Dünner die Luft dort oben.
Voilà.
Ja, ist richtig spitz.
Der Pyramide ganz besser. Oben, bei mir unangefochten, im Vorfeld auch auf Papier. Thomas. Der Pharao Tadej Pogacar. tolle Form bewiesen. Ich meine, der wird den Giro gewinnen, das ist unbestritten.
Ich glaube auch, weil die Pyramide wird wahrscheinlich nicht allzu gross, wenn ich mir das Feld so anschaue.
Voilà. Hat auch nicht viel Rennen bestritten früher, was ich sehr gut finde, wenn man sieht, was noch ansteht für ihn mit Tour de France. Ja, wahrscheinlich WM.
Was er gemacht hat, sehr erfolgreich. Ich glaube, er hat schon gehört, 10 Rennen gefahren, 7 gewonnen.
Voilà, das klingt nach Pogacar, finde ich.
Ja.
Na, auf der zweiten Stufe bei mir, ein Mann, den ich doch ganz klar vor einen anderen muss setzen, und das ist für mich der Ben O'Connor. Super Saison, auch schon letztes Jahr stark gefahren. Das Team ist super unterwegs. Ich finde, er hat auch gute Unterstützung. Mm-hmm.
Tour of
Unterstützung
the
mit dem VPP und APP.
Im Beizen sogar dabei.
Gute Männer für solche Sachen. Und danach habe ich auch auf der zweiten Stufe den Geraint Thomas.
Ja.
Wo das Jahr,
gemacht.
Hast du jetzt so ein bisschen gefühlt, den Eindruck, das läuft ihm noch nicht so. Aber wenn du gehst schauen, was er letztes Jahr gemacht hat, es ist eigentlich das Ebenbild von den Resultaten her, die Saison 23 und Saison 24. Also, und letztes Jahr haben wir ja alle gesehen, wie er im Giro unterwegs ist. Hat er sich hier noch gewonnen am Schluss. Also ich halt rechne bisschen, schon mit ihm, nicht?
Ja, das ist ein bisschen der Kontrast noch irgendwo durch zu dem, sag jetzt mal, neuen Fahrertyp, wo irgendwie gleich über Wochen, über Monate irgendwo ein hohes Niveau immer hat. Ist er so ein... Das Resultat wie Tour of the Alps oder eine Katalonien-Rumfahrt, wo er irgendwo um den 20. oder 30. rumfährt oder so. Wo man so wirklich, wie du sagst, wird das etwas? Aber so die Big Points oder eben die Rundfahrten, das ist ja da. Ich glaube, das ist ja das, was sie früher immer gemacht haben, auf die Tour de France, die Vorbereitung. Und dort muss es funktionieren. Und ich glaube, da lernt schon immer um. Und das ist noch so ein spannender Gegenpol zum Rest.
Zu allen anderen.
Oder zu allen anderen, die einfach monatelang fliegen.
Voilà. Ja. Und, aber eben darum bist du wahrscheinlich eben auch in dem Alter noch in der Lage, so Leistungen zu bringen. Das haben wir ja auch schon diskutiert anhand von anderen Beispielen. Aber eben, es gibt einen Haufen, die einfach mit 30 schon ausgebrannt sind, weil sie halt wirklich eben dreimal im Jahr in die Höhe gehen, drei Wochen. Ja. Und. Das nagt halt alles an dir. Das ist
ja auch nicht wenig in der Höhe eigentlich, für jetzt vor dem Giro, logischerweise. Ja, aber wenn du natürlich über das ganze Jahr in der Garten nach dem Giro wahrscheinlich schon das ein oder andere Bier zischen.
Ja. Ja gut, das macht eine Tour noch, oder? Vielleicht.
Ja. Ja,
da gibt es Tag zwei, statt Wochen.
Sicher.
Ja, wie letztes Jahr.
Aber ja, nichtsdestotrotz, dem traue ich noch viel zu.
Ja, also einfach vor allem in dem Feld.
Ja, und er hat halt gleich die immense Erfahrung, was es heisst, über drei Wochen halt das Level zu halten. Und, wo, auch manchmal ist das Gefühl, wieso gehst du jetzt hier nicht mit? Weil er genau weiss, wenn ich jetzt mitgehe, büsse ich das nach den nächsten zwei Tagen wieder.
Ja. Und 70 Kilometer Zeit fahren. Mhm. Also der hat sicher Freude, wenn er das gesehen hat. Plus, ja, was ich halt da denke, gutes Team. Themen Arensmann, Tobias Voss, der angezeigt hat, dass er in Form ist. Filippo Ganna, Jonathan Narvaez, Magnus Sheffield, Ben Swift und Connor Swift für die Fläche. Und sich als Road Captain. Das ist eine sehr solide Truppe. Eine
sehr gute Mannschaft, die wir hier herstellen.
Und dort hänge ich gerade ein. Tier Number 3. Themen Arensmann. Ja, leider gerade noch gestürzt jetzt durch den Romandie. Aber ja, mal, wo zeigt hat in den vergangenen Jahren, dass er zu den besten Gesamtklassementsfahrern der Welt
halt
gehört.
Die Rolle darauf an, wo er
reinnehmen. Aber ich denke jetzt mit dem Thomas, der jetzt auch nicht der ist, der extrem aktiv fährt, könnte es vielleicht schon sein, dass er da relativ langsamig mitfahren darf und vielleicht nicht allzu fest im Wind ist.
Ja, das könnte schon sein. Aber wenn, vor allem, wenn sie das Trikot irgendwie nicht verteidigen oder was auch immer, dann können sie sich da gut zurücknehmen. Hätte der andere Team so die Arbeit machen können.
Voilà. Dann habe ich auf dieser Stufe noch Romain Bardet. Gerade Liège-Bastogne-Liège zeigt, dass er sehr gute Form ist. Ja, und Kian Uyttenbrücks. Habe ich mir heute noch erlaubt
einzusetzen.
Ja, also ich meine, weißt du, wenn wir jetzt auf dieser Stufe reden, dann reden wir aber von Platz 6, oder?
Ja. Ist natürlich jetzt in diesem Team der unangefochtene Leader, wenn es ums Gesamtklassement geht.
Ja. Also, und er ist jetzt das Jahr auch nicht so schlecht gefahren. Guter Tirreno gefahren, ja. Nach Katalonien nicht fertig gefahren. Wieso, weiss ich ehrlich gesagt nicht. Aber dort vertraue ich halt auch voll und ganz dem Team. Dass die
ich finde es noch gut, dass gut, du da nein, voll und ganz. Nein, das ist so.
Ja, nicht.
Finde es gut, also, dass du da voll und ganz dem Team auch.
Ja. Da vertrauen wir jetzt Movistar. Oder auch UAE zum Beispiel weniger.
Ja, also gut, die Startliste ist noch nicht bestätigt. Oder? Jetzt sagst du, ich vertraue da voll dem ganzen Team. Zwei Tage später ist er nicht mehr auf der Liste.
Gut, ja, vielleicht. Nein, aber ich meine, dass sie so einen herbekommen für so ein grosses Rennen. Und ich denke, das Team, wenn der die fahren, ist auch solid. Attila Walter, Tratnik, Käsing, Baumann, Laporte, Affini, gute Leute.
Ja, wir sicher ein Teil wieder sich sicher müssen teilen für einen Olaf Koi, der sich da die ein oder andere Sprintetappe ausgestrichen hat.
Absolut, ja.
Aber ja, das Team kann das sehr gut handeln eigentlich.
Denke es auch. Und noch die letzte Stufe, die lese ich noch schnell runter. Tiberi, Caruso, Grossschartner, Danbar, Hirt, Martinez, Lipovic, Luzenko. Und dort ist mir aufgefallen, also Bora rührt jetzt wirklich alles auf die Tour de France, nicht?
Ja, ich staune zum Beispiel so nicht, also wieso nicht mehr Buchmann mit?
Ja, oder an Vlasov.
Ja.
Oder nicht?
Ja.
Also ich meine, einer von Vlasov Hindli hat jetzt meiner Meinung nach beide Sellen fahren.
Ja, kannst du nicht mit Roglic, Vlasov und Hindli an Tour de France gehen? Du. Das ist nur ein Kritz.
Ja, aber weißt du, das ist das erste Rennen mit Red Bull auf der Brust.
Ja, da müssen halt alle einfach
das ist das Einzige, was zählt. Aber ich finde eben auch, dass du sagst, wegen der Kritz hätte man eben so gerade umgehen können. Und Vlasov sagen, hey, unangefochtene Leader im Giro, Helferrolle Tour de France. Ja. Und ich habe das Gefühl, so ist
ja,
das
wahrscheinlich eher zu akzeptieren.
Nein, sehr gut bis jetzt.
Super gefahren.
Absolut.
Lipovic bin ich sehr gespannt. Ein super Romandie abgeliefert.
Ja, mal schauen, über drei Wochen mal schauen.
Wird sicher interessant. Aber,
ja, was meinst du zu meiner Einstufung? Beziehungsweise was
gut
hast du für eine Meinung von den Gesamtklassementsanwärter?
Bei der letzten Stufe habe ich nicht jeden Namen sehr gut mitbekommen,
weil es
sehr schnell gegangen ist.
Tiberi, ja. Caruso, Grossschartner, Danbar, Hirt, Martinez, Lipovic, Luzenko.
Okay. Ja, Edi Danbar ist für mich das Jahr, dass ich
das
Zeichen
habe. Das war
letztes Jahr besser gewesen.
Definitiv.
Und dort, von dem Team hätte ich eher vielleicht noch gedacht, Luke Plepp.
Ja,
also wenn du Danbar auf diese Stufe stellst, kannst du Plepp auf diese Stufe stellen.
In dem Feld, wenn er 10., 9. wird, wäre ich nicht schockiert, einverstanden, ja, absolut. Auch guter Zeitfahrer, muss man ja sagen. Ist niemand so aero wie der hat eine so schmale Schulter. Nein, wirklich, schon, dann geht der Hals in die Brust.
Sicher, direkt.
Ja, absolut.
Also so wenn du jetzt den Giro-Helm geben von Wismar Lab, dann wird die Schulter, ja, hat die Schulter drin.
Ja.
Aber gut, das ist ein Vorteil.
Definitiv, ja. Ja. Er muss viel weniger drücken als andere.
Michael Storr? Was hast du das Gefühl? Also, ist es schwierig zu sagen, oder? Aber in 3 Wochen ist er sicher der Anwärter jetzt in diesem Team für GC, wenn es einer wird sein.
Ja, er ist halt
nicht schau so... Schau mal, einfach, wie weit langt.
Er ist halt nicht so der, wo das Team hat ganz klar angekündigt, dass sie auf Etappen fahren wollen. Mhm. Storr ist jetzt nicht unbedingt der, der wahrscheinlich... Oder ich denke, es bräuchte wahrscheinlich viel vom Team auch, um ihn immer in Position zu haben, etc., gerade bei den Sprintankünften. Und wenn man einen Alberto Danese dabei hat, mit so einem Sprintzug, das sieht man ja im Aufgebot
da,
das Commitment ganz klar. Aber bei den Sprints ist, ja.
Schaut er ein bisschen selber, oder?
Der wird ja sicher seine Unterstützung haben. Und er, ich meine, er hat ja gezeigt, er hat schon 3 Grand Tour Etappen gewonnen, Bergkönig oder Vuelta im 21. Der kann das, oder?
Mhm.
Und ja, du.
Gut, nein, es war nur für mich so ein Name, den ich gedacht habe, vielleicht.
Ja, ja, nein. Also,
klar, wenn es auf Etappen geht, ist es eine andere Ausgangslage ein bisschen, aber nichtsdestotrotz kann er gleich noch drehen, sag ich mal, einen von seinem Format, ja, schauen, wo es herlangt. Ja.
Und es hat schon auch als Team, oder? Musst du halt schon auch dir Gedanken machen, wo setzt du deine Ressourcen ein? Ja. Und wenn du denkst, wie viele Punkte also einen 10. Platz im GC gibt, im Verhältnis zu 2. Platz bei Etappen, dann gehst du wahrscheinlich eher auf Etappen, vor allem, weil du halt auch ein bisschen im Risiko aus dem Weg gehen kannst, dass er dann halt irgendwie auf Platz 6 liegend stürzt in der 17. Etappe und das Rennen vorbei ist, oder?
Natürlich. Das ist definitiv so.
Ja, ist sicher auch ein bisschen eine Frage von Risiko und Ertrag, oder?
Ja. Dann habe ich noch andere Namen, oder? Nairo Quintana.
Ja, habe ich nachgedacht. Der hat es noch nie gezeigt, diese Saison.
Nein, und ich habe ihn aber einfach mal drauf
so genommen, gefühlt
bei mir auf die Liste. Ja. So auf
ich habe ihn zuerst auch drauf
gehabt. Nairo Quintana. Ja. Wird wahrscheinlich nicht, aber könnte ja etwas mal werden. Vielleicht ist er da irgendwo mal dabei, wenn es darum geht, am Anfang so eine Etappe oder so. Aber ja, ich denke, bei denen muss er schon rein. Und der Lopez.
Juanpe.
Juanpe Lopez.
Ich kann einfach
Tour auf die Alps gewonnen. Ist ein sehr mühsamer Typ, finde ich.
Ja.
So.
Und einfach wirklich schlecht. Also der schon. Ich glaube wirklich auf schlechte
Feld also, sagen wir jetzt mal, die Position Gravel, fahren. Die Gravel-Dings.
Das ist zuerst nicht daran denken, plus halt noch die 70 Kilometer Zeit fahren, oder?
Ja.
Ist ja schon viel für ihn.
Ja, das natürlich. Aber für mich einer gerade in den Bergen, wo der wahrscheinlich...
Bergtrikot hat noch absolut auf der Rechnung.
Ich habe einfach das Gefühl, der wird, wenn es wegen dem Bergtrikot, ich glaube, der wird an seinen eigenen Ambitionen gehindert werden. Der hat wahrscheinlich mittlerweile die Ambition, dass er im Gesamtklassement irgendwo mitfährt und nie die Zeit wird verlieren, dass er eben die freie Fahrt bekommt, für auf den Bergtrikot zu gehen.
Ich habe das Gefühl, der verliert schon gleich mal viel Zeit.
Ja. Ja. Juanpe Lopez.
Ich habe, aber wenn du dort das Team anschaust, ist das schon auch...
Gut, das ist auch für Jonathan Milan auch
absolut, ja.
Da geht es nur um das. Dort.
Und wenn er dann noch allein ist bei diesen Sprintankünften,
ja.
Dass der mal ein bisschen reisst.
Verstehe ich ja. Milan letztes Jahr schon sensationell gefahren am Giro.
Ja, ja. Da, macht nichts, niemand Vorwurf.
Einige Etappen drin, die er sich könnte holen. Ja, das wäre so noch so der ein oder andere Name, der mir noch eingefallen ist. Aber ja, eben, wie gesagt, GC ist ein bisschen dünn besetzt.
Schon, gell?
Ja, Pogacar, auf dem Level ist halt gleich niemand. Und ja, es ist eine Frage, wie viele Bergankünfte holen sich.
Ja, und eben vor allem eben
leid,
die ersten 2 Etappen, dann kann er schon mehr holen, oder?
Und es kann passieren, dass ab der ersten Etappe bis er froh im rosa Trikot ist. Das ist, ist auch nicht so, dass sie im, sag jetzt mal, ein brutal schlechtes Team herstellen.
Aber
sie
könnten
das, sie könnten das besseres haben, wenn du das Team anschaust. Aber ist gleich. Mikkel Bjerg ist jetzt kein Sauhund.
Nein. Also, ich könnte zu wenig, aber fahrt gut Velo. Ja.
Also, wie siehst du, dass der schon eine Tour de France geleistet
hat, am Berg. Ja, top Mann.
Felix Grossschartner, top Mann, wenn sie
also in Berg gehen. Ja. Der fährt Top 10.
Ja. Rafael Maika ist jetzt nicht mehr das, was er mal war, aber auch der am Anfang kann er seine Dienste noch leisten. Tomer Novak.
Ist der stark gefahren.
Ardenne jetzt.
Ardenne, top. Also Liège vor allem.
Ja, ist, was ist das gewesen? Ist das Katalonien gewesen, wo der Pogacar so stark war?
Ja.
Ich glaube, dort auch schon. Brutal stark gewesen. Vegard Stecken-Lengen ist ja auch jetzt, ja, das ist auch kein schlechter, aber klar, das Team hat mehr Potenzial noch in sich drin, aber trotz allem, also so ein Team würde andere Mannschaften mit Handkuss nehmen, wenn es darum geht, ihre Leader zu unterstützen.
Ja, nein, also und eben, gerade der Grossschaden hat es an der Tour de Romandie einen super Eindruck gemacht. Von dort her habe ich das Gefühl, hätten wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr aufgeboten als die.
Nein, vor allem, weil er wahrscheinlich nicht mehr viel mehr braucht. Das voilà. Macht er sowieso selber.
Voilà.
Das ist definitiv so. Und dann kann man die Ressourcen ein bisschen schonen für die Tour de France. Dort mit einem grossen Aufgebot auffahren.
Voilà. Roman, eben bei den GC-Fahrern eher dünn das Feld. Bei den Sprintern sieht es ein bisschen anders aus. He?
Ja, da ist ja ziemlich alles am Start. Hast du dort wieder eine Pyramide gemacht? Nein. Oder wäre das ein bisschen zu gross geworden?
Nein, eine Liste.
Ja. Eine Liste. Eine Liste, das ist aber eben, ist eine lange Liste. Ich habe für mich mal aufgeschrieben Groves, Kanter, Van Poppel, Koi, Merlier, Jakobsen, Milan, Bauhaus, Andresen, Juhn, Molano, Dainese, Girmay, Gaviria, Meyerhofen, Pithy. Könntest du Trentin auch noch reinnehmen, wenn du willst, unbedingt. Aber das habe ich jetzt mal nicht.
Ja, Vernon.
Ja, also,
Bauhaus hast du gesagt?
Ja, Bauhaus habe ich gesagt. Also, ohne Ende.
Ja.
Ohne, für das, dass wir vorher von 6 flachen Etappen geredet haben, sind brutal viel dabei.
Ja, also es ist wirklich ein extrem starkes Feld für die, dass es eigentlich nicht so viele klare Sprintetappen drin hat.
Ja, und es hinten hat einfach brutal zäh wird. Und die Rom-Etappe willst du dir gleich fahren als Sprinter?
Ja, und jetzt eben auch, aber es ist gleich noch spannend. Eben, Giro diskutieren wir auch immer, wer steigt aus, wer bleibt drinnen.
Ja.
Und wenn ich jetzt so ein bisschen sehe, wer als drinnen bleibt, habe ich das Gefühl, ein Juhn bleibt drinnen. Wegen Kronenweichen, die Tour de France fährt. Molano bleibt drinnen, Dainese bleibt drinnen, Girmay bleibt drinnen, Gaviria bleibt drinnen, Lamperti bleibt drinnen.
Meinst du, Girmay bleibt drinnen?
Ich würde schon sagen, ja.
Ja, gut.
Der kommt, also dem, ich hätte jetzt gesagt,
ja, das kommt auch nicht drauf an,
steckt das weg. Ja. Vernon bleibt drin, Milan bleibt ganz sicher drin, Bauhaus bleibt drin, Groves bleibt sowieso drin. Dann hast du noch den Jakobsen, den ich das Fragezeichen setze. Der Koi bleibt auch drin.
Also, Jakobsen sage ich, der bleibt nicht drin.
Ich denke es auch nicht, ehrlich gesagt. Also, der Lund entweder, ist ja noch dabei.
Entweder steigt er selber aus oder er schafft das Zeitlimit nicht.
Genau, und eben darum für mich Merlier und Jakobsen, das sind eigentlich so ein bisschen die einzigen, nicht?
Ja.
Wo ich denke, die könnten aussteigen.
Ja. Was ich mich da wieder ein bisschen frage, wieder Bora. Wo ist der Sam Welsford?
Ich weiß nicht, ob das ein Mann ist für dreiwöchige Rundfahrten. Vor allem, wenn es so losgeht.
Ja. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass sie in der Tour de France noch mitschleppen. Weil das bringt ja gerade noch alles durcheinander, wenn sie noch.
Ja, nein, und eben der Danny Van Poppel ist ja dabei. Und
ja,
der
also hat, ist ja top.
Ja, und der ist auch eben wirklich auch einer, der gut über die hügeligen Etappen kommt.
Ja.
Von dort her kann ich persönlich das schon nachvollziehen. Und eben mit dem Welsford kannst du wieder Ungarn-Rundfahrt fahren, ZLM-Tour und so Sachen.
Aber trotzdem, oder? Es hat gleich irgendwo durch, es ist ein Top-Sprinter, wo einer von diesen wenigen Top-Sprintern fehlt auf dieser Liste.
Ja.
Es Christoph Laporte, haben wir auch nicht erwähnt. Da könnte auch mal, sag jetzt mal, ein Reduced Bunch Sprint.
Ja, wenn der Koi nicht mehr rum ist.
Ja. Ja, oder, ja, genau, wenn der Verlauf der Etappe nicht mehr rum ist. Also, ja.
Aber es ist eben wirklich nicht nur eben die Tatsache, dass ein Haufen gute Sprinter am Start sind, sondern eben auch, dass wir jetzt persönlich davon ausgehen, dass ein Haufen auch probieren, auch mal fertig zu fahren. Oder? Das macht es doch sehr, sehr spannend, finde ich.
Extrem. Und also ich kann mir halt einfach vorstellen, dass die Sprintetappen relativ hektisch werden sein, gerade im Finale, weil halt einfach alle wissen, so viele Chancen haben wir nicht. Und wir haben, sagen wir mal, Top-Leute da. Dann wirst du halt automatisch nervöser und du weißt, die Konkurrenz ist auch noch gross. Und ja, das wird wahrscheinlich der ein oder andere Moment geben, wo man vielleicht kurz ein bisschen zusammenzuckt vor dem Fernsehen.
Wer holt das Trikot, Roman?
Punkte Trikot. Wie ist jetzt das? Beim Giro habe ich immer so ein Schwierigkeiten.
Ciclamino, oder?
Ja, ja, schon Ciclamino. Nein, aber Zwischensprints. Mhm. Die zählen auch zum Ciclamino. Aber es hat es schon mal gegeben, dass es eine separate Zwischensprintwertung gegeben hat und so weiter und so fort. Aber die zählen grundsätzlich auch dazu.
Ich glaube es schon, ja. Hat jetzt nichts anderes gehört.
Ja, bei dem Parkour. Da könntest du noch den Pogacar holen, weißt du?
Ja, ja, das ist. Ja, das.
Das ist nicht gut. Nein, aber im Fall. Da könnte dann ein bisschen.
So bei 7 Bergankünften. Oder 6. Zeitfahrer.
Gut, dann gibt es auch nicht die gleiche Punktzahl wie.
Ja, ja, aber gleich.
Ja, es gibt sicher. Sind es gibt sicher, ja, das ist schon so.
Immer noch viel.
Ja, ich glaube, das Hügelige kommt noch dazu, oder? Da sehe ich da so einen Lawrence Pithy halt auch noch weit vorne.
Haben wir auch noch nie gesehen über 3 Wochen, oder?
Ja. Finde ich extrem schwierig, so mit dem Profil das so ein bisschen rauszunehmen. Molano ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Der gewinnt er vielleicht nicht dort ab, aber er ist immer irgendwo da. Wo,
there and thereabout.
Ja. Bauhaus halt auch. Milan, der wird sicher 2-3 Etappen gewinnen. Ich glaube, der Milan holt das.
Ja, ich hätte jetzt auch. Ich wäre jetzt, glaube ich, zwischen. Milan, Koi und Achtung, Alberto Dainese.
Mhm. Mhm.
Ich meine.
Alberto Dainese habe ich einfach wirklich. Ich weiß nicht. Ist für mich schwierig zu greifen im Moment. No.
Ja, ist halt, oder? Gestürzt vor ja. der. Vor dann. Vor der Algarve-Rundfahrt.
Da vertraue ich natürlich auf deine Expertise.
Es ist halt schon, aber ich denke, das Commitment für richtig Leadout ist ganz klar da vom Team.
Ja.
Das siehst, wer aufgeboten worden ist. Und das siehst du halt just bei keinem anderen Team, hätte ich jetzt gesagt. Vielleicht eben noch Alpecin am ehesten. Wobei der Caden Groves schätze jetzt auf ganz, ganz flachen Etappen nicht so stark ein wie ein Dainese zum Beispiel.
Nicht?
Ja.
Mich dünkt es, dieses Jahr hat der Groves vor allem wieder ein Problem, sich super zu positionieren. So ein Sprints, wo er dabei war, gesehen hat, immer wieder irgendwie blöd eingeklemmt und so weiter. Ja. Kann ich wirklich schlecht einschätzen. Jakobsen ist für mich auch so einer, sprintet das sehr schlecht.
Ja, vor allem, der ist im Trainingslager, habe ich den gesehen, der war so feiss.
Hey, ein bisschen gut. Er hat einen
dicken Vertrag unterschrieben, nach ordentlich gefeiert. Hä? Türkei hat
also jetzt gerade eine Etappe gewonnen. Also verhältnismässig für
einen Velofahrer. Ja, das ist wirklich. Und dann ist halt die Frage, weißt, kann der Merlier einfach die wirklich ganz, ganz flachen Etappen einfach alle putzen?
Ja, Merlin hat sicher ein Team rundherum, das ihm da wird helfen. Ja. Schlussendlich, wenn es da um die Dings geht, dann kannst du auch Luke Lamperti noch einspannen. Also sehr gut sogar. Peter Seri, der Bert van Leerbergen.
Ja, und dann haben wir noch Czerny und Alaphilippe, ja. Oder?
Und der Van Zevenand schickst du in die Fluchtgruppe, dann kann er den Kopf hin und her wieder.
Das kann er.
Aber ja, also das ist auch noch so ein Team, wo es wirklich, ich meine, Alaphilippe kann wahrscheinlich machen, was er will. Also die Hügel-Etappen und so weiter. Aber der Rest ist also wirklich ein bisschen auf einen Timmerlier ausgelegt. Dass dort
ja. Also, legen wir uns fest. Wer macht es?
Ich habe Milan.
Milan, ja. Gut. Dann sage ich Koi.
Mm.
Gut.
Wow. Interesting.
Na, Bergtrikot haben wir noch ein paar Namen rausgesucht. Eben immer unter der Voraussetzung, dass es der gesamte Sieger oder einer von diesen weit vorne kassierten Fahrer nicht macht. Mhm. Und da habe ich rausgeschrieben, Einar Rubio.
Ja.
Die beiden Barre-Pentres, Zana, Scaroni, Juanpe López, Michael Storr, Attila Walter, Julien Alaphilippe und Kevin Vermarke.
Der Julien Alaphilippe würde jetzt mal streichen.
Weißt du noch, ich habe ja da in der Way Too Early Predictions habe ich das Dark Horse für die WM erwähnt. Und es ist schon etwas am tun bei ihm, nicht? Und vor allem, weißt du,
ich muss die Way Too Early Prediction Folge wieder mal nochmal hören.
Wieder mal, hörst du
ja, immer alle. Ja, immer wieder.
Weil irgendwie macht nicht so einen schlechten Eindruck. Jetzt ist er in einem Vertragsjahr. Französische Teams wollen ihn unbedingt. Er will aber überhaupt nicht zu einem französischen Team gehen. Würde eigentlich gerne bleiben oder zu einem anderen Team gehen. Wette ihn schon irgendetwas für das Geld, das er wahrscheinlich wette. Also, der ist sicher auch hoch motiviert.
Der ist sicher hoch motiviert, aber. So gut ist er irgendwie noch. Ein Bergtrikot, das braucht es sehr viel.
Ja, klar.
Aber das ist. Dann gehen wir zurück zum, was ist das, der 2018er Julien Alaphilippe an der Tour de France.
Ja, ja.
Ja? 2018? Ja? 19 hat er das gelbe Trikot gehabt.
Oder, ja, 18, 19, dort ist er schon.
19 hat er Bernal gewonnen, 19, hat er das gelbe Trikot gehabt vorher. Und 18, wenn es mir recht Nibali. Ist, hat er, wo der Thomas gewonnen hat, hat er Punkte geholt.
Kann sein.
Messier.
Kann sein, ja. Moment. Champagne.
Tatsächlich da,
Champagne
ja.
losgegangen dort. Ja.
Und in dieser, ich sehe nicht die...
Ja, es ist ja schon ein Dark Horse auch in dieser Liste, aber ich kann einfach irgendwie... Es sieht nicht so... Es hat auch schon schlechter aus.
Aber zum Beispiel so einer Rubio gar nicht mit dir d'accord. Das ist genau so einer. Der ist irgendwo mal noch mit Gesamtklassement aufgelistet und für eine Liste, die ich mal gesehen habe.
Das ist so Juan Pelopes 2.
Ein bisschen schlecht schon noch. Ja? Ich hätte es so gesagt. Aber nein, sonst ist es eine gute Liste. Ich hätte jetzt keinen, den ich noch dazu nehmen würde.
Komm jetzt.
Nein.
Nur streichen, das kannst du.
Ja.
Kuhn Baumann zum Beispiel.
Michael Woods.
Ja, Michael Woods. Er war einfach gesundheitlich angeschlagen.
Ja, aber Israel Premier Tag bin ich sowieso gespannt, wer das dieses Jahr aus dem Hut zaubert. Nach Derek G. Letztes Jahr.
Marco Frigo. Ist ein guter Mann.
Kühlschrank Marco.
Ja, oder einfach auch der Riley Pickrell vielleicht, oder? Wenn es am Werner nicht so läuft.
Ja, aber eben, jetzt geht der Punkt ins Trikot.
Nein.
Jetzt sind wir da schon noch... Naja. Ist dünn besetzt. Ja, aber wenn es im GC nicht läuft, der Luzenko, kommt auch ein paar Berge drauf.
Wobei, da ist gut in Form.
Ja, aber das ist ja so, bei 3 Wochen ist er eben gleich nicht...
Ist ja schon Top 10 in Tour de France,
ja? War.
Ja.
Nein. ja, schon, aber es ist für mich so eine Woche Rundfahrt fahren.
Und dann hast du halt noch gefühlt das halbe Team von IF, Hugh Carthy, Cepeda, Amador und noch der Simon Carr vor allem. Das ist ja so ein, vor allem. Das ist ja so einer, der gute
Berge... Du hast die Alps gerade eine Etappe gewonnen.
Ja, eben, der kann nicht so gut Velo fahren, aber bergauf fahren, sehr, sehr stark.
Aber das, also Chavez. IF, muss ich sagen, ist für mich so ein bisschen... Für eine
die sind noch am Hintern.
Ja, aber irgendwie gleich ein enttäuschendes Aufgebot. So für...
Simone Velasco kannst du vielleicht noch erinnern, einfach so als Tipp. Kannst du jetzt sagen. Kannst du rausschneiden.
Simone Velasco hat die noch.
Ja, finde ich gut.
Findest du gut. Ja, also... Du. Haben wir es da etwa? Aber das ist immer... Das ist ja, wie wir schon oft gesagt haben, das schwierigste Trikot zum Vorhersagen. Muss es... Es macht halt der, der das Cheesy gewinnt, macht das Trikot auch. Aber nachher, ja, wer hat es letztes Jahr gewonnen? Thibaut Pinot.
Nicht? Schon? Ja. Nein, was schon?
Ich habe im Kopf, der Thibaut Pinot hat das letztes Jahr gewonnen. Und zwar hat es gegen oder hat es der Roglic schlussendlich gewonnen? Er hat es einmal eine Zeit lang verteidigt gegen
Pinot, ja. Derek G. Hast recht,
ja, und
Ben Healy.
Genau, Ben Healy. Das war nur so eine Sache auf der einen Etappe. Siehst
du? Sicher, ja.
Die Franzosen, das können sie Punkte zu Trikot. Thibaut Pinot leider nicht dabei dieses Jahr.
Wer ist schon wieder angefangen früher?
Voilà. sind wir auf den Wein zurück.
Voilà. Ja, Ding, aber es ist wirklich so. Laurent Jalabert war auch immer so einer.
Ja. Aber das ist
schon so. Alaphilippe.
Aber du siehst da, zum Beispiel, wenn man gerade bei der Franzose FDG siehst, da einen, der sich ein Trikot holen könnte. Ich nicht.
Hast du noch Zeit kurz? Bin dann am,
bist du noch am, bin am Suchen? Suchen. Ja, währenddem du schaust.
Hast du schnell geschaut? Nein.
Nein, gell? Nein. Das Einzige, was man da findet, ist einer von den zwei Schweizer. Von den einzigen zwei Schweizer, die am Start sind. Fabian Lienhardt, Friend of the Podcast. Ja, Helferdienst, ganz klar.
Genau. Und Robert Fradwo. Als letzter Mann von Alberto Danese.
Sollen wir einfach den Leadout machen?
Voilà.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin auch gespannt, wer am Hinterrad ist, je nachdem. Ob es ein Danese dort ist oder ein Meierhofer oder vielleicht der gleiche Trentin, je nachdem, wie es läuft.
Ja, gut, ich denke, wenn es so weit kommt, dass es auf den Trentin oder Meierhofer ausgeht, ist der Fradwo wahrscheinlich auch nicht mehr dabei.
Schon?
Ja.
Schade für eine Frau da.
Das haben wir Sinn. Kannst nicht alles kennen.
Ja? Haben wir sonst noch? Haben wir noch Kategorien? Haben wir keine mehr?
Ja, mal das weiße Trikot.
Oh ja, stimmt. Ja, das ist natürlich, hat sich da einer in den Vordergrund gefahren diese Woche. Eben Florian Lipovic, wo wir halt nicht genau wissen, wie geht das über 3 Wochen. Also im Vordergrund, sage ich jetzt mal, ist Scheinwerferlicht gefahren. Also die Bühne ist aufgegangen für ihn.
Ja, aber jetzt, ich hätte jetzt da den Kian Uyttenbrücks noch, eher auf der Rechnung, nicht?
Ja, ich weiß einfach nicht, was der kann.
Der kann viel.
Ja, sicher kann er viel, aber das ist noch nicht...
Ich bin ja gespannt auf Siebfahren, 70 Kilometer, oder? Mhm. Total natürlich.
Wäre auch noch spannend. Noch,
sehr geil, das würde ich schauen. Ja. Wenn es ein bisschen mehr Zwischenzeiten hätten, also Tour de Romandie, würde ich schauen. Ja.
Ja. Wie viele haben wir dort? Eine.
Ich habe prologisch keine. Du hast nicht mal eine Kamera am Hotseat.
Ja, gut.
Sicher zum Sparen. Los.
Gut. Das ist ein separates Thema. Das habe ich dir noch geschrieben. Die Regie dort für die Füchse. Aber das haben wir, glaube ich, jedes Jahr.
Aber da, weißt du, da bist du am Sparen. Ganz klar, also ja, auch wahrscheinlich. Ja. Aber dann ist ein Heli in der Luft beim Zeitfahren.
Mhm.
Es ist Katzgefahr.
Ja, weil der sowieso fliegt.
Ja, wieso?
Ja, also, das ist wirklich viel. Ja, ja.
Ja,
weißt du, was meinst du? Anderes Thema. Kannst du es auch mit Drohnen machen?
Zeitfahren sowieso, genau. Ja. Also.
Nicht einfacher als das eigentlich. Es sind 2-3 Drohnenspots, wo du so kannst, immer im Kreis. Es kommen ja einen Minuten Abstand. Ja, auf zurück, ne? Weißes Trikot.
Ja, aber aufgrund von der Liste muss ich sagen, ganz klar Kian Uyttenbrücks und dann vielleicht noch der Antonio Tiberi, der Tierli-Quäler. Magnus Sheffield, bin ich auch noch gespannt. So, jetzt, weißt du jetzt nicht, der wird nicht Top 10 fahren, der wird wahrscheinlich nicht Top 15 fahren.
Der Erde Arendsmann.
Ja, ja, aber ich bin gespannt einfach,
was
er so macht, der Maggie, nicht?
Ja, sehr, es ist ja ein weiteres Versprechen für die Zukunft, so wie der junge Bursch da fährt. Aber ich glaube, teamintern, wahrscheinlich, wenn es ums weiße Trikot geht, ist der Damon Arensmann nach vorne gestellt.
Ist der noch drin?
Der hat bei mir ein Kreuzchen da, ja.
Okay, ja, der.
Sternchen auf Pro Cycling Stats. Dann wird er noch eligible sein.
Dann ist der Fall klar.
Mhm. Ja, was ist der junge Herr? 24. Ich würde es nicht denken, mit so viel Grand Tour Erfahrung schon, dass der erst 24 ist, der Bursch.
Ja, ist dafür mit 30 Jahren fertig wahrscheinlich. Aber.
Ja. Who knows? Ja. Der ist ja letztes Jahr zweit geworden sogar im Youth Classification. Hinter dem Ciao Almeida.
Ciao Almeida?
Mhm. Dort, der eine Rubio ist dann noch. Fällt der noch? Er ist 26, ist letztes Jahr noch dabei gewesen.
Ja, der fährt jetzt auch nicht Top 10, Ramon.
Ja, dort vielleicht aber schon. Also, von dem Trikot kannst du zum Teil mehr verlieren. Darum, ja.
Also, aufgrund von der Diskussion nehme ich an, du hast im Rom im pinken Trikot Tadej Pogacar. Ich auch. Ich hätte zwar gerne irgendwie dagegen argumentiert, aber das Feld lässt nichts anderes
zu. Ich sage gerne Grant Thomas, bin ich ehrlich, bin ich Fan.
Ich auch, absolut. Aber, letztes Jahr schon Tränen in den Augen gehabt.
Ja.
Sprinter, haben wir ja gesagt. Ich sage Koi, du sagst Milan. Ja. Bergtrikot, sage ich Michael Storer, du sagst...
Ich sage... Ich sage Maximilian Schachmann.
Ja, der ist auch schon besser. Der ist auch wieder besser als auch schon.
Den nehme ich jetzt.
Ja. Aber ja, glaube noch nicht dran. Und weißer Trikot Kian Uyttenbrücks. Du haltest dagegen mit dem.
Ja, Damon Arendsmann.
Damon Arendsmann, finde ich gut. Ist ja bei mir in den Stufen wirklich egal. Also,
aber
6 und 7. Das ist wirklich ein Nachbar.
Ja, ja, das ist kein grosser Unterschied. Definitiv,
Ja, Roman, da sind wir gespannt.
Sehr, ja.
Auf den Giro d'Italia.
Ja, extrem. Los geht's. Samstag, 4. Mai. An dieser Stelle noch der Disclaimer. Wir nehmen das am Montagabend auf.
Voilà. Kann noch etwas passieren.
Da, dass es Startlisten bei gewissen Teams noch Änderungen gibt. Sorry. Aber wir wollen ja da eine gewisse Vorlaufzeit ja geben, dass man sich gebührend darauf vorbereiten kann, auf den Giro.
Voilà.
Wird live übertragen, auch im SRF, habe ich mitbekommen.
Ja.
Ab 15 Uhr oder so, jetzt kann man heissen, jeweils. Und so für all die, die nicht mehr nicht warten und Zugang haben, Eurosport, gibt es auch. Ja.
Das ist es so. Roman, noch ein paar News, etwas, was ich dir noch wollte.
Sehr gerne, ja, für die News bist ja du bekanntlich zuständig.
Ja, einfach.
Du weißt
es. Ich kümmere mich halt darum.
Ja.
Remco Evenepoel, nächstes Jahr scheint es Wetter, Flandern und Sanremo fahren. Deine Meinung dazu. Go!
Finde ich gut. Finde ich gut. Nein, finde ich gut. Finde ich sehr spannend eigentlich auch. Weil gerade, es ist noch nicht so nachher, gerade bei Flandern kann ich mir schon vorstellen, dass er relativ schnell ein Wörtchen kann mitreden kann. Ist ein sehr, sehr guter Zeitfahrer auch. Das heisst, wenn er sich hinten noch so ein bisschen absetzen kann, ist er schnell mal weg. Sanremo, ja, weiß ich nicht. Also wird er in der Spitze ins Ziel kommen. Aber ich finde beides sehr gute Projekte und ich finde es gut, geht das mal an, weil früher oder später wird es müssen machen.
Ich finde es ein absolutes Zeichen von Verzweiflung vom Team Quickstep. Also Mailand Sanremo.
So weit habe ich jetzt nicht gedacht, aber ja, das stimmt schon.
Also Mailand Sanremo für mich. Aber fahrt ihr dort in die Top 15? Absolut.
Ja, fahrt ihr in die Top 10? Absolut. Ja,
ich meine, du okay. Rapp und so, weißt du, am Schluss und so einen hohen Punch und vor allem, weißt du, was setzt du aufs Spiel, oder? Dort ja, ist er wahrscheinlich schon in der Höhe oder fährt irgendwo, weißt du?
Ja.
Nein, ist jetzt gut, dort wäre, ja. Aber, oder, das ist mal das Erste und Flandern für mich physisch, könnte ich mir vorstellen, dass es hat, aber halt auch wieder die Position fahren. Das hure Gevögel bei diesen hure Rennen immer, oder? Also ich meine, das kannst du nicht unterschätzen. Und ich meine, ja, das Nächste für mich, das drankommt, wo wir ihn gesehen haben, fahren, aber das Nächste, das drankommt an Flandern, ist für mich die WM in Glasgow.
Ja.
Und dort haben wir ja gesehen, geht nicht.
Ja.
Ja. Und dort war er in einer Bombenform. Das
stimmt.
Also weißt du, eben und...
Das, ja. Aber ich finde es ein sehr spannendes Projekt.
Ich meine, wenn es
angeht und,
ja, klar, man kann natürlich auch argumentieren, gut, er muss es auf eine gewisse Art und Weise fahren. Und bei Flandern wäre das von weit her, oder?
Ja.
Von weit her und dann...
Ja, dass ich aus dem Positionskampf raushalte, das beschleunigen immer wieder. Aber ich sage jetzt mal, das ist aber auch ein Fahrer, der wird von Jahr zu Jahr jetzt wirklich immer noch besser.
Absolut.
Und ist sicher abhängig, was ist für Konkurrenz am Start. Jetzt mal Pogacar, Van der Poel, aussen vor, habe ich das Gefühl, Flandern wird an den anderen das Wasser reichen. Rein ja. Formstand. Braucht einfach ein Team rundherum, wo er dort hinfährt, wo er muss sein. Jeweils. Wenn die Erfahrung haben sie irgendwo durch, immer noch. Sie haben einfach nicht mehr die starken Leute, die es nachher hinten raus können, fertig fahren. Schlussendlich. Aber ja, das Team habe ich mir notiert eigentlich in dem Frühlingsrückblick die grösste Enttäuschung für mich eigentlich. Also, ja, Enttäuschung nein.
Im Sinne der Resultate, aber ja, ich glaube, die Erwartungshaltung
nein,
ist jetzt nicht,
aber der Name, es war ein bisschen schade gewesen, zum Zuschauen, dass es sich so entwickelt hat.
Ja. Und dann weißt du, es ist ja dann gleich wieder, haben sie es nötig, weißt, mit dem Evenepoel die Rennen zu fahren, wenn du ja... Wenn es um Punkte geht, musst du sagen, nein. Weil die konzentrieren sich gescheiter mit ihm auf Amstel und Lüttich. Dort holst du auch Siegvollpunkte. Kannst noch Brabant fahren. Ist ja auch schon vorher mitgefahren. Weißt du noch, Spoiled Little Brat. Und aber weißt du, sie haben ja auch ein paar gute Junge. Ja. Junge, oder? Ich meine, Paul Manier zum Beispiel. Luke Lamperti, wo so Rennen wahrscheinlich irgendeinmal gut können fahren können. Antoine Ubi zum Beispiel. Weißt du, wieso? Also, Verzweiflung ist wirklich
groß. Weil es wirklich das beste und das einzige richtig gute Pferd im Stall ist.
Und halt, was man davon unterschätzt, ist halt die Wichtigkeit von diesen Rennen fürs Team, wenn es um die Sponsoren geht. Oder? Ja. Es sind halt schon viele so flämische Buden drin.
Büden. Ja. Ja, das ist halt vielleicht das Problem, wenn du keinen internationalen Hauptsponsor hast. Oder Sponsor, mal so gesagt.
Außer Specialized, wo ja vielleicht auch weg ist, wie wir gehen.
Könnt ihr mit dem Julian Alaphilippe gerade mit? Nicht, hä?
Das glaube ich nicht.
Ja, das ist schon noch so etwas, ja. Sonst noch? Hast du noch News? Ah, eben, das Trikot von Red Bull Boransgro ist geleakt worden. Also wenn es das wird...
Ja, aber das ist typisch, das typische Red Bull-Trikot, nicht? Ja, das ist genau Red Bull.
Ja, aber die Farbgebung, oder?
Ja, das ist Red Bull.
Ja, aber die Farbe, da kommen wir her, so.
Das ist genau das, Red Bull, das hätte ich dir sagen können.
Ja, aber das Red Bull gibt doch so viel mehr her.
Nein, ich finde auch nicht.
Findest du nicht?
Ich habe ja da,
was ist das jetzt? Ist das jetzt dunkelblau oder ist das schwarz? Oder?
Ist dunkelblau.
Dunkelblau. Ja, aber mit dem... Das, da hat es das Red Bull Logo hat rot, es hat gelb, es hat alles. Oder? Man kann doch da etwas machen aus diesen Farben und nicht ein dunkelblau, das einfach wieder die Hälfte sowieso schon hat.
Ja, stell gut, das ist wiederum das Schlimmste.
Der einzige Vorteil ist wahrscheinlich, dass du das Red Bull Logo von oben prominent gut siehst und die Fahrer ein bisschen ausmachen kannst, weil es ein bisschen raussticht. Aber die Welt braucht nicht wieder ein dunkelblaues Trikot.
Ja, und vor allem einfach ein Trikot, wo mehr oder gefühlt mehr Logos drauf hat, als das von Intermarché, nicht?
Ja gut,
es
das ist
so
halt...
Viel, es hat natürlich auch so viel Cash, oder? Mit so viel, es haben etwa 8 Hauptsponsoren gespielt.
Das ist jetzt halt einfach dem Fakt geschuldet, dass jetzt auf das, was bis jetzt war, ist einfach nur einer dazukommt, der sehr, sehr gross muss drauf sein.
Mhm.
Ja klar, die anderen sind halt eh schon gewesen, oder? Boss und Zeug und Sachen, Ötztal, alles.
Bora,
Hansgrohe, die rutschen einfach ein bisschen ab. Ja, aber es muss nicht schon wieder dunkelblau sein.
Ja.
Das nervt mich am meisten am
Ganzen. Ja, das stimmt. Das ist absolut.
Sie können im Flaschendesign, oder? Sie können das Silberblau, ich weiß nicht,
oder so das Rot-Weisse, weißt du, wo zum Beispiel Red Bull Leipzig hat, oder? Oder Rasenball Leipzig.
Rasenball, ja.
Oder Red Bull Salzburg, ja. So. Bis in die Richtung.
Hätte ich schön gefunden.
Ja.
Das hat so ein bisschen das Corporate Identity gut, zwar, gell? Aber Red Bull in Formel 1 ist auch dunkelblau.
Ja.
Geil wäre aber, wenn das Velo gelb. Vorne, weißt du, das Gabel vorne gelb ist. Weißt du, wie bei der Formel 1 kann die Schnauze vorne, oder? Die Nase gelb ist. Das.
Also gelbe Velo wäre einfach auch noch geil.
Ja. Das wäre natürlich anders. Ja.
Die Frage, ob das dürfte ist oder Tour de France. Wahrscheinlich schon. Die Velos dürfte wahrscheinlich schon.
Ja, da sind die Franzosen konservativ unterwegs. Also, ja. Aber, ja, das ist ein bisschen schade.
Bleibt spannend.
Mhm.
Roman, haben wir noch etwas? Oder wollen wir das beenden? An dieser Stelle?
Mir ist noch aufgefallen, als ich durch den Roman geschaut habe. Das Tudor Pro Cycling Team ist eigentlich von der Swissness her auf das gleiche Level gestellt wie Q. 36,5 oder wie man sagt, 36,5.5.
Soll es das heißen?
Ich finde nicht gut.
Also von wem ist das gestellt worden?
Ja, das ist so genannt worden. Oder?
Mhm.
Ja, das ist irgendwo durch für mich einfach auch nicht die gleiche Stufe. Also, da bin ich da. Ist bei Tudor für mich einfach mehr Swissness drin als bei Q36,5 im ganzen Projekt. Und ich finde einfach nicht, dass es auf die gleiche Stufe gehört, so anbelangt. Ich brauche jetzt von dir auch kein Statement, das ist mein Statement. So, du bist da ein bisschen befangen, oder? Das darf man da so sagen. Aber,
ja. Nein, ich denke, das ist halt auch noch eine Anfangsphase, wo man jetzt halt auch unglaublich froh ist, ich sage jetzt, zwei Schweizer Teams zu haben wieder. Ich meine, weißt, früher hat man von Katjuscha in der Anfangsphase auch noch von einem Schweizer Team geredet.
Sogar?
Ja. Und ich meine, es sind jetzt zwei Fahrer von 27, die Schweizer sind. Servicekurs in Belgien gegenüber von, was haben wir, 8 Schweizer bei 28 Fahrern beim Tudor Pro Cycling Team. Servicekurs in der Schweiz, Grossteil vom Management.
Also in der Schweizer.
Fabian Cancellara natürlich als Aushängeschild. Alle Autos fahren mit Schweizer Autonummern rum und.
Das ist für mich aber nicht die gleiche Stufe Swissness.
Bin ich natürlich einverstanden. Aber es ist, ich meine, gut, jetzt eben, durch den Romandie sind 3 Schweizer am Start gewesen.
Ja.
Zwei nur.
Janis Wasser und Sebastian Reichenbach. Voilà. Die zwei. Ja.
Aber eben, ich denke, eben, wenn man von einer Mannschaft redet, dann denke ich, zählen so Faktoren sicher auch noch zusätzlich. Oder?
Ja, das ist eben, für mich ist das einfach aufgrund von dem, dass ich Tudor oder ihr das in der Schweiz inne habt, aus der Schweiz also operiert und nicht, sagen wir jetzt mal, auf einem externen Standort und einfach die Lizenz in der Schweiz liegt, macht es für mich schon etwas anderes. Also das ist für mich sind das zwei Paar Schuhe.
Ja, und du machst dir vor allem überhaupt keinen Gefallen, also ein Team aus der Schweiz herauszuführen.
Weißt, nein, es ist alles komplizierter, oder? Die ganze Zollformalitäten genau, und so weiter. Wenn ihr
absoluter müsst. Horror. Und ich meine, es kostet einfach an sich mehr am Ende des Tages.
Ja, kommt noch dazu. Aber für mich ist es halt einfach das grösste Aushängeschild, wenn es um Radsport geht in der Schweiz. Es ist einfach für mich auch eine andere Anziehungskraft. wenn man sie so anschaut.
Ja, und jetzt eben das ja sicher auch um Längen erfolgreicher, glücklicherweise, oder?
Kommt noch dazu. Wieso dass das passiert ist, weiss ich nicht. Da müssen wir tiefer reingehen, um zu schauen, wie da geschaffen wird und an was dass es Leid im Erfolg da. Ja, würde ich natürlich gerne mal den Teamchef zu befragen, wenn man da die Möglichkeit findet. Aber er hat wahrscheinlich eine Sicht von Arbeit.
Das haben wir doch alle.
Ja, aber dann noch loswerden. Das hat mich ein bisschen gestört.
Guter Mann.
Ja, das ist durch. Ich denke, hinten raus kann man es sagen, weil er lässt die Hälfte eh nicht mehr zu.
Man könnte dazu so Themen vielleicht auch mal ein oder zwei Folgen widmen, oder? Wenn dich das interessiert, oder? Da ein bisschen mehr zu erfahren und über die Hintergründe und
gut, ich sage, dem ganzen Thema
Schaffen und.
Dem ganzen Thema, dem ganzen Team, finde ich, darf man ruhig mal eine Folge widmen. Aber mit Insights, oder?
Insights?
Nein, ohne Insider, aber mit Insights, wo man einfach mal ein bisschen sieht, wie ist das? Wie funktioniert das, wenn man ein Team führt?
Geil wäre, wenn die Insider-Insights noch von innen dran kommen, nicht?
Ja, das wäre super, wenn die von innen, innerhalb vom Team... Vom
innersten Kern, innen
ja,
dran.
Ja, genau. Inner Circle, schlussendlich. Das wäre natürlich schon... Das wäre mal spannend.
Meldest du dich, Roman? Ja. Kannst du mal eine Folge vorbereiten?
Ja,
schickst du es durch?
Schicke Fragen vorab mal. Das wäre mal noch so etwas Spannendes, wenn wir mal irgendwo einen leeren Block haben. Wir müssen auffüllen. Geh mal die Arbeit, he?
Ist gut. Also, dann lassen wir dich gar nicht fahren. <he?
lacht> Super, ja. Danke vielmals. Jetzt hätte ich eben noch Pizza gehen in Italien.
Voilà. Ja, in dem Fall. Schönen Abend. Buona serata.
Ja, buona serata. Ciao a tutti. Und
adesso.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.